Ich grüße euch auch alle ganz herzlich zu diesem Sonntag, quasi Modogenity. Und ich bin gerade sehr erfreut worden von dem Votum von Bruder Borchers vom Bodensee, der in dieser Runde auf die Auferstehungsbotschaft hingewiesen hat. Das ist sehr schön, weil ich mich schon auch frage, was bleibt nach einer Woche Osterzeit über von der Auferstehungsbotschaft? Wo ist die Botschaft wirksam in unserem Alltag? Wo begegnet sie uns? Auch wie Jörn Sander sagte, wo ist sie eine lebendige Hoffnung? Und darum soll es heute auch in der Predigt gehen. Klar ist für mich, das Grab Jesu ist leer und es bleibt auch leer. Jesus ist auferstanden. Und dieses leere Grab verrät uns, die wir glauben, dass das Leben den Sieg behalten wird. Wir glauben und bezeugen es, der Herr ist auferstanden. Und weil der Herr auferstanden ist, so werden auch wir auferstehen. Und im Predigtext heute wird das auch deutlich, diese Botschaft, aber es wird gleichzeitig deutlich, dass die Jünger damals auch ein wenig zweifelten und nicht wussten, was sie damit anfangen sollten. Und der Predigtext steht in Johannes 21, 1 bis 14. Dort haben die Jünger eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Ich lese uns den Text. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Da spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: Sollen wir mit dir gehen? Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische. 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Ja, soweit dieser Predigtext für heute. Wir schauen uns diese sieben Jünger an, von denen hier berichtet wird. Sie sind ja Osterboten. Sie sind ja Boten der Auferstehung. Denn Jesus war ihnen schon begegnet. Dieses ist das dritte Mal, dass Jesus ihnen begegnet. Und menschlich betrachtet würden wir meinen, diese sieben und die anderen mit ihnen müssten jubeln und triumphieren, weil sie gehört und gesehen haben, dass der Herr auferstanden ist. Ja, weil sie ihn sogar betastet haben. Aber die Auferstehung Jesu, deren Zeugen sie eine Woche zuvor waren, ist so unbegreiflich, dass sich die Jünger zurückziehen. Und das verwundert mich, wenn ich diese Osterboten mir anschaue. Sie sind eher kleinlaut, ratlos, desorientiert. Dann aber ergreift Petrus die Initiative und sagt, ich gehe jetzt fischen. Ich tue das, was ich gewohnt bin zu tun. Ich gehe meinem Alltag nach. Und die anderen schließen sich ihm an. Und sie fischen die ganze Nacht und fangen nichts. Völlige Erfolglosigkeit macht sich breit. Und so ist das Morgengrauen doppelt schwer nach einer Nacht, in der man nichts gefangen hat. Und wenn ich mir die sieben Jünger hier so anschaue, dann zeigen sie sich mir in großer Armut und in Unvermögen. Und dann steht da einer am Ufer und ruft ihnen hinzu, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Also Jesus ist das ja, der hier ruft und er macht ihnen ihre Erfolglosigkeit auch deutlich. Er greift sie bei ihrer Not an. Und die Jünger müssen sagen, dass sie erfolglos sind, ähnlich wie bei der Speisung der 5000. Herr, wir haben nichts als diese paar Brote und Fische. Und Herr, wir können auch nichts geben. Und sie erkennen auch jetzt, wie können wir hingehen und diesem Fremden etwas zu essen geben? Und vielleicht stehen wir auch manchmal an dem Punkt und überlegen uns, wie können wir dieser Welt die Osterbotschaft sagen, die wir manchmal selbst nicht fassen können? Wie können wir dieser Welt sagen, dass es wirklich wahr ist und dass das Grab wirklich leer ist? Ich denke, dass Mission und Evangelisation oft nicht betrieben werden in dieser Welt, weil die Hände leer sind, weil der Osterglaube mickrig ist. Könnte man die Auferstehung beweisen, berechnen oder darstellen, dann wäre es ja deutlich einfacher. Aber da sind wir schon wieder bei einem der Jünger, nämlich bei Thomas, der sich anhören muss, dass derjenige selig ist, der sieht, der nicht sieht und doch glaubt. Also alles in allem sind wir auf den Glauben und bleiben wir auf den Glauben angewiesen. Indem ich diesen Text lese, wird mir aber etwas klar und das möchte ich etwas entfalten. Es wird mir klar, es ist der Herr, der hier am Ufer steht. Und dieser Herr fordert sie auf, das Netz nochmals auszuwerfen. Und dann machen die Jünger einen reichen Fischzug. Das ist ausdrücklich eine Offenbarung des Auferstandenen. Hierin, in diesem Segen, erkennen sie Jesus. Das ist also ein Ereignis, was eine Predigt ist, eine Predigt ohne Worte, dieser Fischzug, dieser Erfolg. Eine Predigt von unvergesslicher Eindrücklichkeit. Zunächst sagt Jesus den Jüngern, ohne mich könnt ihr nicht einmal fischen. Dann sagt er den Jüngern damit, ohne mich sind eure Hände leer. Aber dann predigt Jesus doch damit noch mehr. Er hat sie doch zu Menschenfischern gemacht, dieser Jesus, am Anfang ihrer Wirksamkeit. Er hat sie ausgesendet. Also, Jesus predigt hier deutlich, dass er sie zu Menschenfischern machen will und dass ihre Netze voll sein werden. 153 Fische im Netz. Die Jünger werden als Menschenfischer noch manchen Schweißtropfen verlieren und noch manchen Seufzer ausstoßen und noch manche Nacht durchwachen. Die Jünger werden als Menschenfischer, so wie wir heute, auch oft genug merken, dass sie unvermögend sind. Aber Jesus gibt ihnen zum Zeichen ein volles Netz. Jesus gab den Auftrag und das Netz wurde voll. Nicht nur das Netz ist voll zum Zerreißen, aber es zerreißt doch nicht. Also, ohne Jesus Christus können wir nichts tun. Das ist für mich die Predigt hier ohne Worte. Das heißt aber andersrum auch, zu ihm hin müssen wir alles tun. Wenn wir ohne Jesus nichts tun können, dann muss all unser Tun auf Jesus hin ausgerichtet sein. Und da fällt mir besonders Petrus ins Auge. Er erkennt, dass es Jesus ist, der am Ufer steht. Er erkennt es an dem gelungenen Fischzug, als sie den Befehl des Fremden ausgeführt haben. Und dann ruft er, es ist der Herr, der am Ufer steht. Und wenn ich mir die Szene vorstelle, dann stelle ich mir vor, dass nun alle anderen sechs Jünger zum Ufer blicken. Alle Blicke wenden sich nun auf diesen fremden Mann am Ufer und sie erkennen alle gemeinsam den Herrn, Jesus Christus in ihm, den Auferstandenen. Und das müsste auch unsere Bewegung sein nach Ostern, unser Blick zu Jesus Christus. Dazu möchte ich noch einige Merkzeichen aus dem Text herausstellen. Zu Jesus hin schauen wir als Christen darum, das ist das Erste, schauen wir nicht auf uns und unsere Schwächen oder was vielleicht noch schlimmer ist, auf unsere Stärken, sondern wir schauen auf Christus hin. Gemeinde fragt heute viel nach dem Potenzial, welches vorfindlich ist. Gemeinde fragt nach den Begrenzungen, nach den Stärken. Gemeinde setzt sich Ziele und Visionen. Die Gemeinde Jesu aber lebt seit jeher davon, dass sie auf Jesus Christus schaut, den Auferstandenen. Und dass sie von ihm her den Auftrag empfängt. Er ist es, der die Hände füllt. Zu Jesus hin schauen wir als Christen darum. Zweitens, schauen wir nicht in erster Linie auf unseren Nebenmann oder Nebenfrau, unseren Bruder oder unsere Schwester. Das ist ja die Erkenntnis, dass Gemeindearbeit immer wieder auch durch Neidereien zerstört wird, dass Gemeindearbeit durch Rechthaberei zerstört wird, dass Menschen Bedeutung haben wollen und wollen, dass man auf sie schaut. Aber Gemeinde lebt davon, dass wir auf Christus schauen. Darauf liegt der Segen. Ein drittes. Zu Jesus hin schauen wir als Christen darum, schauen wir doch nicht zu viel aufs Meer hinaus mit seinen Schrecken. Wer zu viel die Not dieser Welt fixiert, der wird bald mutlos werden. Gehen wir doch die nächsten Schritte in der Nachfolge auch und gerade in den kleinen Dingen und in den unscheinbaren Anfängen. Werfen wir doch die Netze aus und ziehen wir sie zu Jesus hin an das Ufer. Darauf liegt der Segen. Ein viertes und letztes, zu Jesus hin schauen wir als Christen darum, schielen wir doch vor allem nicht nach der Beute, als wäre sie unser. Das, was wir da fischen, ist nicht unser. Das, was wir da fischen, gehört dem Herrn. Die Menschen, die hinzugetan werden zur Gemeinde, gehören unserem Herrn. Weder das Netz ist unser, noch die Beute, noch die Kirche, noch der Verein. Immer wieder gibt es Menschen, auch unter uns, die die Gemeinde als ihr Eigentum betrachten, über das sie bestimmen wollen, auch über die Menschen, die sich dort versammeln, über Veranstaltungen und Gelder und Gebäude. Viel zu sehr wird der Blick auf diese Dinge gerichtet. Und es hat noch jedem geschadet, der über den Blick auf die Beute und die Hilfsmittel den Blick zu Jesus Christus verloren hat. Wer nicht zu Jesus Christus hinarbeitet, der ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Was tut nun Petrus? Er tut etwas, das kein Fischer tun würde. In dem Moment nämlich, wo er den Fremden am Ufer als Jesus erkennt, den Herrn, lässt er das Netz los und springt in das Wasser und schwimmt zu ihm. Und er gibt den anderen Jüngern damit die Richtung an, auf die hin der Fischzug sich zu bewegen hat, nämlich zum Herrn. Das heißt, Petrus wird hier ganz deutlich ein Vorbild in diesem Text. Er gibt die Richtung vor. Es geht zu Jesus. Und was tut Jesus? Er lädt seine Jünger ein zu einem Mahl. Jesus schenkt Gemeinschaft mit sich selbst. Jesus ist auch heute noch lebendig in unserer Mitte, im Abendmahl zum Beispiel, aber auch da, wo wir uns gemeinsam über die Bibel beugen. Jesus ist auch mitten unter uns im Gebet und im Lobpreis. Entscheidend ist, dass wir gemeinsam auf ihn schauen und uns auf ihn hin bewegen. Darin empfangen wir den Segen für unseren Dienst. Amen.